Der will nicht nur spielen. Der Hunde-Podcast mit
Sarah Novak
und Mike Kleiss. Es ist ziemlich cool, dass wir heute über ein Thema reden können, das wir beide ja kennen, Sarah. Guten Morgen erstmal.
Guten Morgen.
Und das uns wirklich nicht fremd ist, deshalb, weil wir irgendwie immer ja schon relativ lange zumindest mehrere Hunde haben. Und dann passiert es nun mal, dass der eine etwas älter ist, der andere etwas jünger ist. Dass manchmal auch so ist, dass der eine vielleicht ein paar Issues hat, die der andere nicht hat. Und wie kriegt man das denn in die Balance und worauf muss man achten und welche Zwiespälte gibt es da teilweise? Also ich habe das jetzt gerade im Moment auch wieder so ein bisschen. Deshalb trifft mich das Thema hart. Aber wir haben auch von Franzi eine Zuschrift gekriegt bei Instagram. Könnt gerne mal gucken. Der will nicht nur spielen, gibt's auch bei Instagram. Folgt uns da gerne, lasst ein Like da. Whatever, was ihr gerne tun möchtet, um interaktiv zu werden. Aber Franzi ist ein schönes Thema und auch ein Thema, das... Boah, da kannst du auch 3 Folgen draus machen eigentlich. aber wir kommen gleich nochmal zu Ihrer Frage, nämlich Franzi hat uns geschrieben und hat tatsächlich so eine Frage, die wir uns in Abwandlungen bestimmt auch das ein oder andere Mal gestellt haben.
Absolut, oder? Ja, ja. Ich fand die Frage auch gut und dachte mir, ja, so konkret haben wir über das Thema noch nicht gesprochen, dazu gleich mehr. Ich wollte mich auch noch bedanken für die ganzen Rückmeldungen zu unserer Wolfsfolge. Da haben wir echt viele Zuschriften bekommen. Und irgendwie sind sich da alle einig, dass das mit diesem Riesenproblem Wolf echt völlig übertrieben ist. Ja. Und es gibt auch einige, die in Regionen leben, in denen tatsächlich Wölfe auch schon verbreitet auftreten und trotzdem irgendwie das koexistenzmäßig ganz gut funktioniert noch im Moment. Ne? Also nicht, dass man da irgendwie, ja, also eigentlich letztendlich zusammengefasst, ziemlich so, wie wir es auch in der Folge festgehalten haben, nehmen alle das Thema so wahr, die uns zumindest geschrieben haben, was ich ganz spannend fand. Danke dafür. Also ich finde es immer total interessant, wenn man nach der Folge ein bisschen so ein Feedback bekommt von unseren Zuhörenden, wie die das so fanden und wie die das so sehen. Manchmal ist es ja auch so, dass da jemand sagt, naja, das sehe ich irgendwie anders. Ist auch für uns wertvoll.
Absolut, absolut. Ich fand auch, was ich cool fand, ist auch in der Debatte oder in der Diskussion und auch in Zuschriften, war am Ende auch, dass sie das sehr differenziert sehen alle und dass sie auch Vergleiche so aus anderen Ländern nochmal gezogen haben. So Miriam hat zum Beispiel auch geschrieben, dass sie in Ländern wie Kanada oder so, dass da natürlich einfach auch ganz andere Zahlen existieren und dass da Wölfe auch relativ normal sind. Aber auch da gibt es natürlich logischerweise dann auch die Problematik mit Bären und so weiter. Also du kannst das Thema natürlich je nach Land endlos spinnen und spielen und kommst dann wieder zu anderen Zahlen und auch einer anderen Normalität, anderen Umgang mit solchen Wildtieren. Da ist es eigentlich schon viel mehr gelernt, dass eben das Wildtier mit zum Leben mit dazugehört hat und oder dass es das auch nach wie vor tut. Eine andere Akzeptanz, eine andere Form von Naturschutz und Tierschutz. Also ich glaube, da können wir uns vielleicht auch noch ein bisschen was abgucken. Und das ist das, was mir übrigens auch, wo ich gerade an die Folge denke, so ein bisschen in der ganzen Debatte fehlt, nämlich der Blick einfach mal und Erfahrungswerte in andere Länder rein und zu gucken, wie gehen die damit um, wie lösen die das. Ruhig auch gerne kontrovers, also ruhig auch mal gucken, okay, wo setzen dann die Mechanismen ein, dass man Tiere auch entnehmen muss zum Beispiel. Ne? Also ich finde es erstmal gut, das insgesamt zu diskutieren. Und total, dass ihr da so kräftig mitgemacht habt, finde ich auf jeden Fall.
Wir waren ja auch nicht per se irgendwie dagegen da. Das oder haben das nicht verneint, dass man grundsätzlich natürlich wachsam sein muss mit Tierpopulationen. Ne? Und das macht man ja auch grundsätzlich mit Wildtieren, wenn irgendeine Tierart überhand nimmt, dass man dann versucht, Einfluss zu nehmen und das irgendwie zu regulieren. Das gilt auch für den Wolf, aber halt eben nicht dieses Monster-Image so zu feiern. Das finde ich halt echt einfach nervig. Ne?
Absolut. Ja. Ja, wie war denn dein Hundemoment der Woche?
Was bei mir gerade ganz spannend ist, ist die Dynamik innerhalb meiner Gruppe. Abby ist jetzt so im letzten Teil ihrer Läufigkeit. Also ich glaube, sie ist jetzt nahezu durch damit. Und in dieser Zeit, in dieser Phase hat sie sich natürlich selbst persönlich total gut entwickelt. Also da ist echt viel passiert. Aber auch meine Gruppe hat sich nochmal neu aufgestellt. Und das finde ich, umso mehr Hunde man zusammenleben hat, umso interessanter ist das zu beobachten, wenn da hormonelle Umstellungen sind, inwiefern das sich auf die Gruppe auswirkt. Und bisher war es so, dass Ronja und Abby so eine Koexistenz hatten. Also Ronja war überhaupt nicht scharf darauf, irgendeine Interaktion mit Abby zu haben. Also die hat sie nicht gemieden. Sie hat sie aber auch nicht gesucht. Und wenn Abby dann versucht hat, irgendwie Kontakt aufzunehmen, hat Ronja immer relativ zügig abgeblockt und gesagt, vergiss es, hau ab und geh spielen mit Bonnie oder so, weil ich habe gar kein Interesse an dir. Und das hat sich jetzt über die Läufigkeit geändert. Mhm. Und das finde ich total interessant, zu beobachten, dass Ronja sehr viel aktiver auch in Abbys Nahbereich geht. Die machen unheimlich viel Kontaktliegen. Abby darf jetzt Ronja sogar Küsschen geben und all so Sachen, was Ronja eigentlich überhaupt nicht leiden kann. Das kann sich natürlich jetzt im Nachhinein auch immer noch mal anpassen, wenn Abby nicht mehr so stark riecht, ne? Aber es wird auf jeden Fall, das Verhältnis wird sich auf jeden Fall ändern, weil diese Annäherungsphase jetzt gerade, also diese Zeit, in der die beiden einfach sich mehr miteinander beschäftigen, ja auch das Verhältnis nochmal ausschmückt. Und das finde ich extrem spannend und auch super schön. Also ich habe da gerade so eine Harmonie in dieser Gruppe und irgendwie mögen sich alle richtig gerne und dazu hat halt eben auch Abbys Läufigkeit nochmal beigetragen. Es ist total spannend. Ich habe nur Hündin, ne? Und die einzige, die jetzt nicht mehr intakt ist, ist ja Bonnie. Die war ja schon kastriert, als sie hier bei uns ankam. Alle anderen sind ja intakt. Das heißt, hormonell gesehen ist da irgendwie immer Bewegung drin. Und ich finde das faszinierend. Ich finde das absolut faszinierend.
Fantastisch, aber super. Also bin sehr gespannt, was du erzählst, wenn das hormonelle Gleichgewicht ein bisschen wiederhergestellt ist, was dann passiert. Mhm. Aber wenn es diese Annäherung gibt, ist das ja schon mal echt. Ja, Abby wird's nicht einfach haben zu gehen irgendwann eines Tages, wenn sie neue Besitzer gefunden hat. Das ist ja auch nochmal ein Dauerthema bei euch, aber
ja. Ja, mal gucken. Also ja, wir haben am Wochenende unser Barkdate, ne? Vielleicht werden wir ja da den einen oder anderen unserer Zuhörer auch vielleicht treffen, der Interesse hat an unserer Abby. Mal gucken. Mhm. Aber da bin ich sehr, sehr gespannt, ob da vielleicht sich der richtige oder die richtigen Menschen und ein vielleicht richtiger anderer Hund findet. Das wäre ja herrlich.
Ein bisschen Hundetinder, ne? Mal gucken.
Ja, Hundetinder, genau. Ja, ich bin sehr gespannt. Also ich freue mich da sehr drauf und ich werde berichten nächste Woche, wie es war.
Cool, sehr gut.
Wie war denn dein Hundemoment der Woche?
Spooky. Also wir haben eine relativ lange Reise gemacht, um zu einem Spezialtierarzt zu gelangen oder Spezialtierärztin zu gelangen, die Zähne. Gut Zähne kann mit zwei Jahren. Und wir hatten das Thema ja schon ganz gut im Griff durch das Antibiotikum. Also diese Schwellung ist zumindest zurückgegangen, diese starken Schmerzen sind zurückgegangen. Das war schon mal ganz gut. So haben wir uns dann so ein bisschen über Ostern gerettet und dann sind wir relativ lange gefahren, um zu dieser Spezialtierärztin zu gelangen. Und dann geschah etwas Unerwartetes, weil sie erstmal, und das fand ich auch ganz gut, das wollten wir auch so machen, nochmal einen Quick-Test gemacht hat, was das Blut angeht. Also sind alle Werte in Ordnung, sodass man den Hund dann auch in Narkose legen kann. Mhm. Vor allen Dingen so einen alten Hund. Und das war zum Beispiel schon mal eine gute Nachricht. Die Werte sind alle top. Also da gibt es keine Auffälligkeiten in irgendeiner Form. Zeugt einfach davon, dass das Spaniel einfach zumindest soweit topfit ist. Und ich muss auch sagen, dass sie das total gut weggepackt hat, also das Ganze. Ne? Das mal vorangestellt, dass sie, als wir sie abgeholt haben, dann auch wieder selbstständig alleine rauslaufen konnte, ins Auto laufen konnte und so. Ne? Also sie war natürlich noch benebelt und man hat auch gemerkt, dass das noch den ganzen Tag über anhielt, aber trotzdem hat sie das echt gut verpackt. Die nicht so gute Nachricht war, dass sie eine Zahnreinigung gekriegt hat und sonst nichts, weil dieser eine Zahn, der so angegriffen war, der ist gebrochen. Also das bedeutet, dass man quasi dann das wirklich richtig operativ sehr, sehr, sehr weitflächig irgendwie machen muss. Und das ist dann mindestens eine 2-3 Stunden Operation. Vor allen Dingen deshalb, weil insgesamt 5 Zähne betroffen sind. Also das heißt, die ersten 7 hat sie schon erledigt beim letzten Mal vor 2 Jahren. Und jetzt müssten nochmal im besten Fall 5 raus.
Wie viele bleiben denn dann jetzt noch übrig? Also die hat nicht mehr viel, ne? Ich weiß, aber die, also das heißt, jetzt sind 5 Zähne
betroffen.
So stark krank, dass man sie eigentlich entfernen müsste.
Ja, genau. Mhm. Und das ist jetzt eine Abwägungssache, was man damit anfängt. Und das ist eigentlich der Hundemoment der Woche, nämlich die Abwägung.
Und wann ist der Termin?
Naja, wir haben noch keinen Termin. Also wir haben jetzt auch keinen Termin, weil wir jetzt gesagt haben, wir lassen das jetzt einmal sacken und wir gucken jetzt uns einmal an. Sie hat jetzt nochmal Tabletten bekommen. Wie pegelt sich das jetzt ein? Mhm. Und das ist jetzt eigentlich auch passend zu unserer Folge, weil du nämlich abwägen musst, lässt du das machen? Was lässt du machen? Wie lässt du es machen? Mhm. Und wie schätzen solche Spezialisten dann am Ende des Tages doch die Schmerzen ein und dann auch wieder die Abwägung? Es ist halt einfach eine lange, lange Operation, ne? Eine schwerwiegende Operation. Natürlich geht die Tendenz, will ich auch schon mal voraussetzen, ganz klar natürlich dahin, das machen zu lassen. Aber trotzdem musst du dir das genau überlegen, weil es ist halt einfach, wie gesagt, nochmal eine schwere Operation. Mhm. Und die Frage ist eben auch, hast du das mit dem Antibiotikum und mit dem Schmerzen soweit gut im Griff? Und was und kann sie, selbst mit den 5, 10, die betroffen sind, kommt sie damit besser klar, wenn sie drin bleiben, als wenn sie komplett rausgehen? Weil dann setzt ja das ein, was du gesagt hast, nämlich, dass sie dann doch sehr dezimiert ist, was die Zähne angeht. Das ist jetzt genau der Punkt, wo man wirklich viel Hirnschmalz reingeben muss und auch sich den Hund angucken muss. Also, wie gut ist sie jetzt mit der Situation? Und wie viel Spaß und Freude hat sie am Leben und all das? Also wird nicht ganz
mit schmerzenden Zähnen frisst es sich halt auch irgendwie nicht gut, ne? Würde man das denn so in den Griff kriegen, dass also anders. Die Frage, die ich mir direkt stelle, ist, wenn man es jetzt nicht zieht. Also da ist ja ein gebrochener Zahn. Den würde man ja wahrscheinlich in jedem Fall ziehen. Da wäre jetzt nur die Frage, wie viel mehr noch, ne? Weil das verlängert ja diese OP-Zeit, schätze ich. Ja, ich finde es auch Und dann weil am Ende fragst du dich ja gut, wenn ich die Zähne nicht ziehen lasse, noch tun die ja nicht weh, aber wahrscheinlich bald. Ja, und wenn nicht, dann habe ich das Risiko der OP doch in Kauf genommen und eigentlich war es nicht nötig und wow. Ja, das ist echt nicht, ich find's auch schwierig, das zu entscheiden. Ja, also den gebrochenen Zahn, klar, aber die anderen weiß ich jetzt auch nicht.
Ja, und selbst da ist es nicht klar, weil da gibt's die Überlegung, ist es dann mit einem leichten Schmerzmittel, das immer wieder zu geben, besser ist sie, dann kommt sie damit besser klar, als wenn das komplett ist, diese Riesenoperation ist. Also auch das.
Ist der entzündet?
Jetzt eben nicht mehr, dadurch, dass das Antibiotikum gegriffen hat.
Okay. Aber das würde ja auch bedeuten, dass er sich jederzeit erneut entzünden kann, ne?
Könnte,
ne? Ja. Hätte. Das ist ja immer das Ding. Hm. Oh, krass.
Du siehst, das ist nicht so ganz einfach. Ja, vor allen Dingen, es ist auch deshalb ein Hundemoment, weil du einfach, wie soll ich sagen, wir waren ja darauf vorbereitet, dass dieses Ding auf jeden Fall rauskommt.
Dass da überhaupt ein Fragezeichen jetzt dran ist, ne?
Dass da überhaupt ein Fragezeichen dran ist und dass da vor allen Dingen einfach erstmal nur in Anführungsstrichen eine Zahnreinigung gemacht wurde, obwohl sie 2 Stunden in der OP war, in Narkose war.
Ach, die war komplett in Narkose?
Genau.
Ach, das habe ich jetzt gar nicht mitbekommen. Ich dachte, wieso haben die denn den Zahn dann nicht gezogen, wenn sie da schon lag?
Weil das eine noch länger, sie hätten sie dann noch länger in die Narkose legen müssen und das ist einfach auch dann eine größere Operation nochmal und das wollten sie nicht einfach so entscheiden.
Ja gut, okay, müssen sie dich ja... Also dass man das in 2 Schritten... Ja gut, aber was natürlich dann jetzt wiederum gut zu wissen ist, dass sie die Narkose ja schon mal gut verpackt hat. Das ist ja schon mal ein wichtig, weil das ist das, wovor ich am meisten Angst vor hätte, wäre ja die Narkose. Dann weiß man ja jetzt schon mal, okay, die Narkose konnte sie wegstecken. Dann würde man vielleicht jetzt sagen, okay, erstmal sich davon erholen, klarkommen und dann doch auch möglich. Aber boah, Mike, ja, ich will nicht in deiner Haut stecken. Aber Zahnschmerzen sind was so Gemeines. Ich würde wahrscheinlich auch eher dazu neigen zu operieren, aber ich bin froh, dass ich es nicht entscheiden muss, ehrlich gesagt.
Genau mein Text. Das ist von der Vernunft hätte, würdest du sofort immer sagen, ja komm raus das Ding, so scheiß drauf.
Klar.
So und dann kommen eben Faktoren dazu und da sind wir eigentlich genau beim Thema, das uns auch eine Hörerin geschrieben hat und da kannst du ja mal so ein bisschen einsteigen. in die ganze Materie. Mhm. Genau in dieses Abwägen, wenn ich mehrere Hunde habe, das ist bei dir der Fall, das ist bei mir der Fall. Und dann zu gucken, was ist denn noch verträglich und wie kann ich denn die älteren Hunde noch belasten oder die Hunde mit Issues, ohne dass die anderen zu kurz kommen. Und umgekehrt, wie kann ich den anderen gerecht werden und sie auslasten, ohne dass die Alten irgendwie hinterherhecheln und kurz vorm Kollabieren sind? Finde ich eine sehr, sehr spannende Frage und bin gespannt, was du uns dazu erzählen wirst.
Ja, genau. Franzi hatte uns ja geschrieben, ich lese jetzt den Teil vor mit der Frage: Unserem 11-jährigen Boxermix musste letztes Jahr im Juni die Milz entfernt werden. Außerdem ist er Herzpatient und bekommt entsprechende Medikamente. Allerdings benimmt er sich ganz und gar nicht wie ein alter Boxer mit labbrigem Herzmuskel und ohne Milz, was auf der einen Seite zwar wunderbar ist, mir aber auch große Sorgen macht. Wenn Rocky lostobt, weil ihn das sehr anstrengt, er hechelt stark und schnell und muss sich sogar ablegen. Aus diesem Grund handhabe ich so, dass ich Rocky zu mir an die Leine nehme, wenn unsere Isa, unsere Hündin aus Rumänien, sich quasi frei rennen will, also sich austobt. Jetzt meine Frage: Wie doof ist es für Rocky, da nicht mitspringen zu dürfen? Er würde ja schon gerne. Aber ich habe Angst, dass es dann doch zu viel wird, wenn er toben dürfte. Was würdet ihr an meiner Stelle tun? Tja, das ist, eigentlich sind wir wieder genau an dem Punkt, wo man sich denkt, ah, doof.
Ja, total. Ja, total.
Ich kenn's noch gut von Boogie. Das ist ja echt nicht lange her, dass die da in ihrem Bollerwagen saß und zugeguckt hat, wie die anderen übers Feld gerannt sind und getobt sind und sie da nicht mit konnte. Also bei ihr war das nicht so, dass wir das entscheiden mussten. Sie hat es ja schlicht nicht mehr geschafft. Also da haben die Beine sie nicht mehr getragen. Mhm. Aber diese Sehnsucht in ihren Augen, die hat mir auch jedes Mal echt das Herz gebrochen.
Aber wie würdest du da jetzt rangehen? Ich meine, du hast da jetzt gerade bei Boogie so einen krassen Erfahrungswert sammeln können. Und manchmal ist es ja auch einfach eine Entwicklung, ne? Ich glaube, man kann ja jetzt irgendwie schwer sagen, das ist das allgemeine Rezept, was wir da irgendwie für euch haben. Aber wie würdest du jetzt spontan reagieren?
Also ich muss sagen, ich würde den Hund immer schützen wollen davor, dass Schlimmeres passiert. Und ich weiß, also ich will mir das nicht ausmalen, dass man dann sagt, ich lasse den doch rennen, ich entscheide das. Mhm. Und dann bleibt er mir da auf der Wiese hängen. Und diese Fälle gibt es und auch gar nicht mal so ultra selten, dass sowas passiert, dass ein Herz das dann nicht mehr schafft. Und wenn da ich höre, die junge Rumänin, die dann da um ihn rumflitzt und den richtig bei Laune hält, dann kann ich mir auch vorstellen, dass Rocky in dem Fall das selbst nicht gut abschätzen kann. Oft sagt man ja, die können das selber abschätzen, aber ich glaube, in so einem Fall glaube ich das nicht, weil so ein Herz, wann ein Herz wirklich Feierabend macht, das kann keiner abschätzen, kein Mensch und auch kein Hund. Und dann stehst du da, hast das entschieden und machst dir wahrscheinlich ein Leben lang Vorwürfe. Und damit das nicht passiert, würde ich es halt wahrscheinlich auch nicht machen. Also ich würde wahrscheinlich versuchen, ihn in kleineren Dosen mal mit etwas Spaß da mitlaufen zu lassen, aber sobald, also wahrscheinlich würde ich das wirklich ganz, ganz reduziert machen, so dass ich das noch gut einschätzen kann, dass das okay ist, dass er eben nicht stark hechelt und nicht stark außer Atem ist, sondern ein wirklich kurzer Moment. Und dann würde ich versuchen, das habe ich bei Boogie auch so gemacht, ihm den Spaziergang oder die Zeit parallel zu dem Toben der anderen Hündin total cool zu gestalten und dem mit dem schöne Sachen im Nahbereich zu machen, so dass ihm das gar nicht, dass er gar nicht so den Fokus darauf hat, dass er gerade nicht dabei ist bei diesem Sprinten und Rennen. Weil das ist ja unser Problem hier in diesem Fall, ist ja, dass wir uns schlecht fühlen, weil wir diesem Tier das nicht zugestehen und dass er diesen Spaß hat. Und wie gesagt, Ich habe die Blicke von Boogie noch bestens im Kopf, wie die da Ronja und Mika hinterher geguckt hat, sehnsüchtig. Und dann immer wieder, wenn die dann so losgesprintet sind, hat die im Bollerwagen wie so einen kleinen Satz nach vorne, so ein Zucken, so nach dem Motto, jetzt würde ich rennen. Und dann so, oh nee. Von daher, ich fühle es total, ich kann dieses Problem wirklich fühlen. Und genau deswegen, damit es zum einen für Rocky besser ist, aber auch für Franzi besser ist, würde ich so machen, dass ich halt mit ihm im Nahbereich was machen würde. Das heißt, ich würde mit ihm im Nahbereich Leckerchen werfen machen. Ich würde, also dass er Leckerchen fangen muss. Das finden ja Hunde immer super witzig. Ich würde mit ihm vielleicht kleine Tricks machen. Ich würde vielleicht ein bisschen einen Zergel oder ich weiß nicht, ob er sowas mag, mitnehmen und ein leichtes Zerren tragen von einem Spielzeug mit ihm üben. Ne, oder dass er halt auch seine Beschäftigung hat und gar nicht so den Fokus darauf hat, bei einem anderen Spaß zu haben, sondern mit mir im Nahbereich Spaß zu haben. Ich würde ihn vielleicht was apportieren lassen. Ich würde vielleicht ein Suchspiel mit ihm machen, dass er irgendwas suchen muss. Allerdings würde ich hier eine Sichtsuche machen, also keine Nasenarbeit machen, weil ich da jetzt nicht weiß mit seiner Schnauze, die ja kurz ist, wo ja eh so als Boxer, wo ja eben mehr Luft aufgewendet werden muss zum Schnuppern, dass wir da jetzt auch nicht wieder in eine Belastung gehen für den Organismus. Deswegen würde ich da wahrscheinlich so eine Sichtsuche machen mit ihm, irgendwie hinterm Baum was zu verstecken oder in einem Gebüsch und er müsste das dann suchen gehen, so dass er einfach auch eine total gute Zeit hat und da gar nicht so diesem Rennen und Toben hinterher trauern muss. Inwiefern das geht, dass die Rumänin rennt und er parallel arbeitet, das sei mal dahingestellt. Das ist viel Management und ich kann mir vorstellen, dass das eine dem anderen nicht dient. Kann dann halt sein, dass man sagt, okay, die Rumänin muss jetzt mal erst in der Ablage oder die hat jetzt Pause, die darf nicht flitzen, die muss jetzt warten und aushalten, während Rocky was Schönes macht. Und wenn Rocky sein Ding gemacht hat, darf sie dann flitzen und Rocky ist eh ausgelastet und gut gelaunt, weil der hat jetzt eben was gemacht und der kann jetzt auch aushalten, dass sie flitzt. Da kenne ich jetzt die Hunde und die Situation nicht gut genug, um das einschätzen zu können, wie man das handhabt in diesem Einzelfall. Das muss jetzt jeder so dann für sich selbst gucken, wie man mit zwei oder mehreren Hunden sowas managt. Bei uns war es halt so, dass wenn ich mit Boogie was gemacht habe, war die immer total bei mir, so dass ich konnte parallel die anderen rennen lassen und die haben sich auch nicht dafür interessiert, was ich mit Boogie gemacht habe. Das hat die also auch nicht gestört. Da ging das. Aber das ist nicht bei allen Hunden so. Und beispielsweise früher gab es Boogie und Frieda bei mir. Da war Boogie der junge Hund und Frieda der alte Hund, der nicht mehr konnte. Da wäre das nicht möglich gewesen, weil beide Hunde extrem die gleichen Leidenschaften hatten. Und wenn ich mit einem gearbeitet habe, dann wollte der andere definitiv auch. Da wäre das nicht möglich gewesen. Damals habe ich das im Übrigen, das ist ja auch noch eine Option, die man so hat, so gelöst, dass ich sehr viel getrennt spazieren gegangen bin. Also eine Runde mit beiden Hunden, wo man nur läuft, gemütlich. Und eine Runde nur mit Boogie, wo man die nochmal ausgelastet hat. Beziehungsweise ich habe damals ja sogar noch und top zweimal die Woche Boogie zum Dogwalker gebracht, ne, weil ich das nicht geschafft habe, sie auszulasten, parallel zu meinem Kleinkind von einem Jahr und meiner alten Hündin, die damals schon so kaum mehr laufen konnte, ne. Und da habe ich 2 Tage die Woche Boogie zum Dogwalker gebracht. Da hat die 10 Stunden voll Auspowern gehabt mit langen Rennen, mit anderen Hunden toben und anderen Bescheid geben. Und Chefin spielen. Da konnte sie ihrem ganzen Wahnsinn freien Lauf lassen, weil das konnte ich ihr zu dem Zeitpunkt nicht so bieten, als Frieda dann so stark abgebaut hat. Also das ist halt so, ne, wenn man die Hunde ungleich alt hat, ist das halt immer so das Problem. Deswegen bin ich gerade ganz froh, dass meine Gruppe so halbwegs homogen ist mit dem Alter. Da liegt nicht so viel dazwischen. Ich hoffe, dass die einfach gemeinsam altern. Das wäre ganz günstig. Ja. Also außer Abby, die ja sehr viel jünger ist, aber die ist ja nicht offizieller Teil dieser Gruppe. Die ist ja nur Besucherin.
Stimmt. Ja, Mann. Ja. Du hast schon ganz schön viel gesagt. Also ich finde so in der Draufsicht ganz schön schwierig zu entscheiden, logischerweise. Und die Abwägung ist höllisch schwer. Vor allen Dingen, ich habe ja irgendwie auch so ein bisschen gebranntes Kind insofern, als dass manchmal weiß man ja gar nicht, wie viel man dem Hund aktuell zumutet, auch jungen Hunden, weil man den Körper nicht reingucken kann. Also wir haben das jetzt schon so ein paar Mal auch besprochen, irgendwie der viel zu frühe und ganz schnelle Tod von Dante. Da war ja vermutlich irgendwas auch am Herz. Und da guckst du halt nicht rein. Also sowas gibt's natürlich irgendwie andauernd und immer wieder. Und ich glaube auch, dass es eben immer nur auch eine Momentaufnahme ist, egal wie der Befund ist, egal, geht zu einem zweiten oder zu einem dritten Tierarzt, vielleicht ordnen die es wieder anders ein und deshalb ist es, glaube ich, auch aus der Ferne ganz schwer, da was zu sagen, weil wir den Hund nicht gesehen haben und weil wir, glaube ich, auch, also ich wäre nie ein guter Tierarzt deshalb geworden, weil die Schwierigkeit, finde ich, liegt immer darin, du sollst bewerten, ohne es wirklich bewerten zu können. Es gibt Parameter, natürlich, klar, sonst wäre man nicht Tierarzt, wo man das dann schon ein bisschen einordnen kann und auch muss. Aber am Ende, wer sagt dir denn, dass ein Hund, dessen Herz vielleicht auch nicht mehr ganz so stabil ist, trotzdem einen Riesenspaß hat, zu rennen? Und dann kommst du wieder zur Abwägung, ja, was ist jetzt besser, ihn die ganze Zeit an der Leine zu halten oder eben einfach auch rennen zu lassen und mit dem Risiko, dass es eines Tages eben einfach auch vorbei sein kann. Also du wirst ja nicht den Herzfehler oder was auch immer es ist oder Milz oder irgendein inneres Organ, das wirst du wahrscheinlich nicht mehr beheben können, weil es diese Transplantation für Hunde wahrscheinlich, soweit ich das weiß, gar nicht gibt. So, und deshalb glaube ich, manchmal habe ich immer so den Eindruck gehabt, lass sie laufen, lass sie Spaß haben, lass sie ihr Ding machen, ohne rücksichtslos zu sein, natürlich, ne? Also das ja, meine ich.
Ich weiß, was du meinst, komplett, aber frag mich dann auch, sie beschildert das ja nun auch so, dass der dann so stark hechelt und sich hinlegen muss, ne? Also er übertreibt es ja scheinbar, also das scheint ja schon massiv zu sein. Aber das Herz scheint nicht mehr ausreichend Sauerstoff zu transportieren irgendwie. Also offensichtlich ist da schon oft sichtbar eine starke Einschränkung. Und ich glaube, das kannst du natürlich am allerbesten bewerten aus deiner Perspektive mit Dante. Wenn man das erlebt, dass der Hund jetzt in so einer Aktion, ich sag mal blöd, hängen bleibt. Ne? Also wenn da was passiert und der Hund das nicht verkraftet und du hast das gewusst, dass das Herz das nicht schafft. Du hast gesehen, dass der Hund das eigentlich nicht mehr richtig packt und da überfordert ist und dann passiert sowas, dann ist, glaube ich, dieses Erlebnis ja auch schon so traumatisch, dass ich mir nicht einschätzen kann, ob man das danach wieder gut wegsteckt. Weil jetzt aus dem Moment zu sagen, boah, guck, der hat so viel Spaß, ich würde den so gern rennen lassen, das kann ich total fühlen. Aber ich wüsste persönlich jetzt, und ich würde das nicht mal bewerten, ich fänd das total verständlich, ne? Wenn das jemand sagt, der hat so viel Spaß, ich möchte ihn rennen lassen. Aber jetzt, ich, Sarah, wüsste, dass wenn dann was passiert, ich würde mir das nicht verzeihen nachher. Ich würde sagen, Mensch, ich wusste das. Wieso habe ich den Hund denn rennen lassen? Ich wusste das. Ich habe es doch gesehen. Und jetzt ist es passiert. Jetzt ist mein Hund möglicherweise wirklich gestorben in dieser Aktion. So wie ich mich kenne, hätte ich da sehr intensiv dran zu knabbern. Ich weiß nicht, ob ich mir das gut verzeihen könnte. Und ich weiß, dass niemand anders mir einen Vorwurf draus machen würde, aber ich selber. Und dann denke ich mir, ich habe ja Alternativen. Also es ist ja nicht so, dass ich den rennen lassen muss, damit der eine gute Zeit hat. Ich kann ja, wie ich eben schon sagte, irgendwie anders ihm eine super Zeit machen oder mit ihm eine super Zeit haben. Oder ich kann es zumindest versuchen. Ich kenne ja den Hund nicht. Aber das wäre jetzt so mein Impuls, wäre zu sagen, schau mal, ob du irgendwie anders für ihn eine richtig gute Quality Time auf die Beine stellen kannst, so dass er nicht so blöd dasteht und zuschaut den anderen beim Spaß haben. Das kann ich auch nur schwer ertragen. Das finde ich auch ganz schlimm. Das würde ich mir übrigens auch nicht verzeihen. Das verstehe ich total, den Ansatz. Es ist eine sehr schwierige Entscheidung, wie wir eben schon gesagt haben. Ne? Ich meine, letztendlich machst du das ja immer alles so gut, wie du denkst. Also jeder von uns ist so bemüht, es richtig zu machen. Und ich glaube, man darf sich selbst sowieso nie Vorwürfe machen. Spätestens, wenn man anfängt, sich Gedanken zu machen und sich so viel sorgt um das Tier, hat man so viel mehr gemacht als die meisten. Ne? Also ich glaube, es ist nicht falsch, ihn rennen zu lassen, aber auf Nummer sicher geht man halt, wenn man sieht, dass der so schwer atmet und so, indem man sagt, okay, komm, ich gehe jetzt kein Risiko ein, dass hier was passiert. Das verkrafte ich nachher nicht mehr. Deswegen machen wir jetzt was anderes. Du lernst jetzt noch auf deine alten Tage apportieren. wir machen jetzt hier Sucharbeiten oder irgendwie so, und dann hast du auch eine super Zeit und du kommst nicht zu kurz.
Ja, also ich glaube, die Grenzen, und das ist das Schwierige, die sind halt einfach recht fließend. Also es kann dir ja auch passieren, ich bleib jetzt bei dem Beispiel Herz, dass du bist weg und dieser Hund tobt mit einem anderen Hund und du kommst nach Hause, ja, und er liegt irgendwie tot im Wohnzimmer. So. Kann auch passieren. Und da gibt es eben, boah, und das finde ich so schwer. Du kannst den Hund ja auch nicht immer mitnehmen, neben dich legen und wieder ein Junges mit dir rumtragen und gucken, dass ihm nichts passiert. So, das würden wir vielleicht dann in so einer Situation vielleicht auch gerne, aber das ist dann auch wiederum, finde ich, nicht richtig hundegerecht, das Ganze. Und auch nicht richtig, weiß ich nicht, also dieser Spagat zwischen Verantwortung und trotzdem nicht irgendwie Curling-Dog-Parents zu sein, dass du alles von denen wegräumst und hinwegwischst, damit nichts passiert. Das weiß ich nicht. Also das ist für mich die schwerste Aufgabe überhaupt. Aber ich gebe
dir komplett recht. Aber das ist doch was anderes, oder? Wenn du nicht dabei bist? Also wenn du es nicht entschied, also wenn du nicht sagst, hier, renn, und du kannst zwar gerade nicht mehr atmen und nicht mehr stehen und gehen, aber renn. Also du hast das ja dann nicht entschieden in dem Sinne.
Ich bin total bei dir. Also es ist nicht so, dass ich sage, das sollte man auf gar keinen Fall gleichsetzen. Ich sage nur, dass diese Grenzen total verschwimmen. So, ne? Mhm. Und ja, natürlich bist du da dabei. Du sagst ja auch nicht, ich weiß, du hast eine Herzfehler, renn, was das Zeug hält. Darum geht's ja nicht. Das ist ja Quatsch.
Nee, aber der rennt ja wohl mit dieser anderen Hündin dann so fest. Also weißt du, wie ich meine?
Ja, aber dann, glaube ich, ist die einzige Möglichkeit ja nicht, mit ihnen gemeinsam spazieren zu gehen. Weil sonst packt dich ja auf der anderen Seite wieder, das kann ich diesen Zwiespalt total verstehen, auch das schlechte Gewissen. Also er kann nicht mitrennen und er geht im Zweifel irgendwie auch daran kaputt, dass er da irgendwie sich nicht bewegen kann und darf und sieht die andere und kennt vielleicht dieses Ding, dass er mit dieser anderen Hündin auch die ganze Zeit immer wild war und rennen und toben durfte. Und das alles geht nicht mehr. Das ist ja auch eine Art von Leiden. Ich weiß jetzt nicht, inwieweit so ein Hund, kann ich mir schon vorstellen,
dass
so ein Hund darunter leidet. Und dann musst du sie dann doch irgendwie separieren. Weil sonst wirst du dem Ganzen ja nicht gerecht, weder auf der einen noch auf der anderen Seite. Nein, also nicht, dass es hier falsch verstanden werde. Das ist nicht so, dass ich jetzt glaube, lass sie rennen und peitsch sie noch nach vorne. und wenn sie keine Luft mehr kriegen, dann ist es halt so. Nein, das ist ja Unsinn. Aber ich glaube, man kann eben nicht alles beeinflussen.
Da hast du auch recht, Matt. Das ist ja aber dann immer dieses, weißt du, wenn die zu Hause toben, also ich stell mir das ja so vor, dass du siehst draußen eine Hündin, die irgendwie Riesenkreise rennt und einen Sumi kriegt und durchtilt und der Rocky hinten dran. Ne, will da mitmachen, kommt natürlich auch kaum mehr hinterher und weiß nicht, wann Schluss ist und kollabiert dann. So, das ist so das Bild, was ich jetzt so im Kopf hatte zu dieser Sache. Ne? Und das ist so, nein, man kann ihn nicht vor allem schützen und es wird Situationen geben, wo es vielleicht dann trotzdem passiert, dass er auch gar nicht so wild gespielt hat und es dann passiert, dann ist das so. Aber ich meine so, wenn du daneben stehst und du kannst das so abschätzen, ne, so wie sie das schildert, dass sie sagt, der kann dann nicht mehr, der hechelt stark, legt sich ab und so, das kann ich doch nicht so laufen lassen. Ja, das sehe ich schon auch wie sie, ne, das kannst du nicht laufen lassen, weil in dem Moment würdest du da die Verantwortung nachher dafür übernehmen, du würdest dir das nicht verzeihen, wenn da was passiert. Und ich verstehe auch, wie hart das ist, weil natürlich hast du einen Hund, der im Kopf Baby ist und sich denkt so, hey, ich krieg die irgendwie hier, die Rumänen. Mhm. Und das ist so, glaube ich, der Gap. Und wahrscheinlich wird es viele Situationen geben, wo man es nicht so einschätzt und es trotzdem passieren kann. Man sollte den Hund sicher nicht in Watte packen und auch nicht ihm das Leben nehmen, allen Spaß nehmen, weil der hat irgendwo ein Herzleiden. Irgendwann könnte irgendwie wo was passieren. Das sehe ich so wie du, Mike. Man muss auch nicht übertreiben, aber so diese ganz extremen Belastungen, die würde ich trotzdem auch versuchen zu vermeiden oder zu kontrollieren, indem ich halt eben irgendwie sage, ja, also wenn die flitzt, dann musst du hier leider mit mir vorlieb nehmen und wir machen hier was anderes Schönes. Einfach aus meiner Sicht einfach, um nachher, wenn was passiert, zumindest nicht zu sagen, ja, das hatte ich kommen sehen, dass das passiert und habe es trotzdem laufen lassen.
Ja, ich glaube, wir werden uns auch nicht unbedingt unsere Großmutter, die auch nicht mehr so richtig kann, dann auch nochmal irgendwie zum 10-Kilometer-Lauf bewegen wollen. Und das ist natürlich genau das Ding. Also ich glaube, wichtig ist, dass wir uns das Individuum immer wieder angucken und gut überlegen, wie kann ich es unterstützen? Was kann ich tun? Wo bin ich dann aber auch ehrlich zu mir und bin dann doch vielleicht ein bisschen zu sehr Mensch und verhätschel dann das Ganze und so weiter und so fort. Aber ich glaube schon auch, dass es wichtig ist, im Zweifel dann eben eine Entscheidung zu treffen, Hunde auch ja zu separieren im Sinne von, mit denen muss ich dann eben was anderes machen, auch wenn es mehrere Hunde sind. Ich glaube, das ist vielleicht eine wichtige Botschaft auch für alle die, die sich überlegen, gerade mehrere Hunde anzuschaffen und auch vielleicht unterschiedlichen Alters, dass es eben sein kann, das erlebe ich ja nun auch täglich bei Spanier und bei Bilbo. Die sind halt einfach nicht mehr in der Lage, wirklich diese weiten Strecken zu gehen. Geht nicht. Mhm. Unmöglich. Bei Spanier noch mehr als bei Bilbo. Bilbo ist eben jetzt derjenige, der schon sehr hinterherhinkt. Und auch,
ach echt?
Ja, ja. Und wo du merkst, dass der jetzt schon Schwierigkeiten hat, das Tempo zu halten und so. Er ist 10 Jahre alt.
Ist ja für das, für die Größe, ist das ja irre, das Alter sowieso. Aber du hast ja irgendwie weiß nicht, was du den Hunden gibst bei dir zu Hause. Die werden ja alle bei dir 100.000 Jahre alt, scheinbar. Ja, ich weiß nicht, irgendwie das Geheimrezept, das versuche ich noch von Mike zu bekommen. Ich werde es euch sagen, wenn ich es herausfinde. Wie alt ist Spanier denn inzwischen? Also ist ja auch ist ja keine kleine Hündin. Die hat ja Schäferhundgröße.
Ja, kleiner Schäferhund, aber ja.
Ja, die ist ja
24 Kilo.
Ja, das ist shit. Ein Malinois hat in etwa dieses Gewicht als Weibchen.
Ja, ja.
Und ist jetzt 16?
Ja, genau.
Hör mal, das ist ja irre.
Ja, klar. Aber ich glaube, das ist einfach auch, also natürlich ist ein Schlüssel Bewegung, viel, viel, viel Bewegung. Und natürlich sind die auch mit mir immer gelaufen. Und diese Grundsubstanz, die sie hat, davon zerrt sie nun halt einfach. Ja, also die Bewegung ist der Schlüssel für uns alle. Und logischerweise auch für Hunde. Dazu halt einfach in Maßen essen. Ja, also wirklich halt nicht überfüttern. Und und individuell auf sie eingehen. Ich glaube, das ist einfach diese drei Faktoren sind schon mal ein guter Schlüssel. Und es hat ja auch nicht immer funktioniert. Also siehe Dante zum Beispiel, das hat halt eben nicht funktioniert.
Leider. Ja, aber das lag ja nicht also das wird ja vermutlich eine Beschwerde oder ein Problem gewesen sein, was vielleicht sogar angeboren war. Das ist ja nichts, hättest du ja nicht beeinflussen können wahrscheinlich.
Nee, das sehe ich genauso. Das ist wohl auch so, ja. Aber alle anderen, das stimmt, aber wirklich alle anderen sind alt geworden. Also auch über die Verhältnisse, die auch die Neufundländer, meine ersten beiden Hunde sind ja auch 11 geworden.
Ey, Neufundländer mit 11?
Ja, ja.
Das ist irre alt, ne?
Der Hover war 13. Esko? Ja, 13 ist auch schon gut alt. Das ist ein großer Hover gewesen, sehr groß. Also ja. Ja, aber überall sind es dieselben Parameter, die ich angelegt habe. Und vielleicht einfach auch irgendwie Glück gehabt mit der Substanz natürlich. Ne? Also ich bin schon jemand, der auch sagt, dass irgendwie habe ich den Eindruck, aber es ist auch nur Leute da draußen nicht jetzt für bare Münze nehmen, aber mein Eindruck ist, dass Hunde aus dem Tierschutz irgendwie alle ein Stück weit zäher sind, alle ein Stück weit robuster sind, sich besser auf Situationen einstellen können. Irgendwie weiß ich nicht, den Eindruck, der hat sich bei mir so geprägt irgendwie, das ist schon krass, wobei der Hoverbart auch toll war, aber da war es auch übrigens so, der war ja offiziell ein Mischling, weil er eben in einem Verband, im Deutschen Jagdhundverband oder so, gezüchtet wurde, auch die alte Linie, also auch etwas robuster und kräftiger, und der deshalb auch bei dem Deutschen Hundeverband,
wie heißt denn
der noch? VDH, nicht anerkannt wurde als Hoverwart. Also er war Mischling, offiziell, weil eben falscher Verein. Aber weißt du was? Ich glaube, ich war damals stinksauer, weil ich dachte irgendwie so, was ist denn das für eine krude Scheiße? Nur weil du in einem falschen Verein irgendwie groß geworden bist oder geboren bist, das ist doch einfach nur dämlich. dann habe ich mir wieder überlegt, naja, diese kleinen Vereine, die gucken halt einfach auch nochmal anders drauf, weißt du? Also diese großen Verbände, da habe ich immer so, bei den großen Verbänden ist ja immer einfach auch ein Monetarisierungsfaktor dabei. Das ist halt auch schon so. Also die Züchter verdienen da teilweise eben einfach auch ihr Geld mit. Und das ist bei den kleineren Vereinen oftmals mehr Spaß an der Freude. Also so würde sich dann meine Logik auch wieder so ein bisschen bestätigen, dass immer dann, wenn du etwas mit Liebe tust und wenn es halt nicht so überzüchtet ist, wenn es halt nicht so perfektionistisch ist, also ich glaube, Perfektionismus ist für meinen Dafürhalten immer nichts Gutes unbedingt. Also ja, aber nochmal.
Ich tue mir das allgemein mit dem Thema schwer. Ne? Also ich muss dir sagen, VDH, Vblaha, Hadi, Hadi, Hu, all diese Verbände und Vereine, die sind mir sowas von Schnuppe. Ist mir auch egal, welche Pokale ein Hund gewinnt oder der Vater hat den Roden so stehen und die Mutter die Ohren so. Das ist mir alles kackegal. Ich sehe am Ende einen Hund vor mir stehen und ob der cool drauf ist oder nicht, das ist das, was für mich total zählt. Meine Freundin und ihr Mann haben gerade eine Labradorhündin, reinrassige Labradorhündin aus einer Arbeitslinie, reine Arbeitslinie. Es gibt ja diese Misch Zuchten, Arbeit und Show, das ist eine reine Arbeitslinie. Die Hündin, das ist ein wildschönes Tier, die ist eigentlich schwarz und dann hat die so komische Sprenkelungen, als hätte sich irgendwas verirrt von einem braunen Geschwister in sie rein. Die hat an verschiedenen Körperstellen so braune Sprenkelung, das ist das schönste Tier, was ich je gesehen habe. Also ich habe noch nie so einen Labrador gesehen. Die hat wunderschöne Augen, die hat ein tolles Fell, das ist auch gar nicht so richtig Labrador-mäßig glatt, das hat sich irgendwie vertan. Also irgendwie hat sich da was vertan. Und die sieht einfach richtig toll aus. Und die hat ein total ausgeglichenes Wesen. Die ist wahnsinnig gut drauf, die ist toll in dieser Familie angekommen. Das ist für mich der Inbegriff eines gut gelungenen Zuchtergebnisses. Also wo ein Mensch gesagt hat, baue ich jetzt hier Hunde. Da kommt jetzt dieser Hund dabei raus. Da würde ich sagen, 10 von 10 Punkten. Toller Hund, sieht super gesund aus, hat ein tolles Wesen, hat auch noch eine Special-Optik, ist nicht ein Labrador wie tausend andere, sondern die sieht wirklich einzigartig aus. Das finde ich immer gut. Keine Ahnung, was das zu bedeuten hat, wie es gekommen ist, mir egal. Aber das sagt mir wiederum, dass diese Züchterin oder der Züchter, ich weiß gar nicht, ob das eine Dame oder ein Herr war, gar nicht so viel Wert auf das Aussehen gelegt haben muss. Und wahrscheinlich ist deswegen dieser Hund auch so toll, keine Ahnung. Ich fände die super, die Hündin. Und ob das jetzt ein VDH-Züchter war, weiß ich nicht. Ich würde sagen nein, weil damit wirst du wahrscheinlich keine Show gewinnen, weil die sieht ja gar nicht so aus, wie ein Labrador aussehen muss. Ich finde die ganz toll. Und das ist sowas, wenn man es schafft, als Züchter einer Rasse zu sagen, mit Sinn und Verstand, und da kommt dann auch mal ein Hund mit Sprenglern dabei raus oder mit einem nicht ganz so glatten Fell oder Gli oder Bla oder Blub, aber ein stabiles Wesen, guter Charakter. Dann hat man doch, finde ich, eine richtig gute Leistung erbracht als Züchter.
Ja, total. Und ich glaube einfach, da wollte ich einfach darauf hinaus, dass die Basis manchmal einfach auch ganz wichtig ist. Ne? Und wir haben ja schon oft über Züchter und Züchtungen gesprochen und über Massenzucht und so weiter und kommerzielle Zucht und haben das abgewogen. Da komme ich immer wieder darauf zurück, dass man sich das vielleicht einfach auch gut überlegt. Aber das hat natürlich nichts damit zu tun, dass es eben dann einfach auch mal zu Komplikationen kommen kann und dass es irgendwie natürlich auch sein kann, dass ein Hund dann spezielle Dinge hat, wo man Maßnahmen ergreifen muss und wo man dann eben genau in diesen Zwiespalt immer reinkommt, abwägen zu müssen. Aber das gehört dazu. Ich glaube, das ist auch unabhängig davon, ob jetzt mehrere Hunde oder nur einen Hund. Mhm. Du kommst irgendwann sowieso in die Situation, wo du abwägen musst, was kann ich meinem Hund noch zumuten? Also wenn du das Glück hast, dass er alt wird. Und dann wirst du dich sowieso drauf einstellen müssen, auf mehr oder weniger. Und bei einer Mehrhundehaltung dann vielleicht von Anfang an sogar mehr überlegen musst. Also es gibt ja Leute, die finde ich auch ganz, ganz toll. Ich kenne Menschen, die haben sich ihren ersten Hund vom Züchter geholt und den zweiten vom Tierschutz und der Tierschutztotat hat da einfach nur drei Beine oder hat irgendwelche Issues, wo man halt einfach drauf achten muss. Mhm. Und dann ist vollkommen klar, dass man sich dann eben einfach auch zurechtruckelt und anpassen muss. Und das bedeutet dann eben, dass das hat natürlich dann eher so einen sozialen Gedanken, logischerweise. Jetzt hat wahrscheinlich der gesunde Zuchtrüde oder die Zuchtzünde nicht unbedingt einen sozialen Gedanken. Jedenfalls nicht von vornherein. Aber wenn man das als, du bist ja der Chef des Rudels, also du gibst ja vor. Und wenn du sagst, ja, man könnte ja auf die Idee kommen zu sagen, wir ordnen uns oder sortieren uns hinter dem schwächsten Glied ein. Das hat natürlich, ist halt nicht so unbedingt Hundedenken, aber du bist ja dafür nochmal der Chef. Dann kann das ja auch eine Entscheidung sein.
Ja, und auch ein tolles Training, genau genommen. Jetzt kommt wieder der Hundetrainer in mir durch und dann denke ich an Impulskontrolle und Frustrationstoleranz. Dann muss vielleicht die Rumänin die Zähne zusammenbeißen. Eine ganz harte, aber sehr wertvolle Schule.
Boah, das finde ich auch hart. Das ist wirklich
Nein,
hart.
Aber man kann ja, dafür kann man ja sagen, ich mache regelmäßige Auslastungsspaziergänge mit dem Einzelhund.
Ja. Aber wie haben deine Hunde reagiert, als du dann irgendwann auf den Rollstuhl umgeschwenkt bist und als man gemerkt hat, dass man vielleicht jetzt einfach auf Boogie Rücksicht nehmen muss? Wie haben die reagiert?
Ich sag dir was, ich habe gar nicht drauf geachtet. Das ist für mich selbstverständlich gewesen. Die haben mitgemacht, weil sie das ist bei mir ja Thema. Meine Hunde müssen sich immer irgendwie an die Umstände anpassen. Und das ist manchmal entscheiden, dass gewisse Kinder, Gasthunde, alte Hunde, kranke Hunde, und dann wird sich die Gruppe daran anpassen, wie es mir gerade gelingt, für alle da zu sein. Und manchmal ist das Einschränkungen für alle und manchmal nicht. Ich habe das nicht so wahrgenommen, dass die anderen Hunde eingeschränkt waren. Wir haben ja trotzdem viele tolle Sachen gemacht mit dem Rollstuhl. Das hat ja sowieso nicht wirklich geklappt. Das war eine sehr kurze Phase. Da waren alle an der Leine. Grundsätzlich, da ist keiner mehr freigelaufen, weil das hätte nicht gut gehen können. Und dann haben wir ja den, auch als wir mit dem Rollstuhl spazieren waren, hatte ich ja immer den Bollerwagen dabei. Und wenn Boogie dann im Bollerwagen war, dann durften die anderen rennen. Und Boogie hat ja aus dem Bollerwagen heraus super viel von den Spaziergängen gehabt, weil sie hat sehr viel beobachtet, sie hat extrem viel geschnuppert. Man konnte schön beobachten, wie die Nase die ganze Zeit gearbeitet hat. Und ich habe ihr ja immer diese Leckerchen zugeworfen. Da war mir das dann auch egal, ob sie dann ein Kilo mehr oder weniger gewogen hat. Weil mir ging es dann wirklich nur noch darum, dass sie eine gute Zeit hat. Und ich bin froh, dass ich das so gemacht habe. Im Nachhinein würde ich ihr noch mehr Leckerchen zuwerfen, wenn ich noch mal könnte. Und da schließt sich der Kreis zu dem, was du eben gesagt hast. Es zählt dann am Ende auch einfach, dass dem Tier gut geht und dass man das Beste für dieses Tier rausholt. Und die Boogie hatte sehr, sehr gute Stunden beim Schwimmen. Da bin ich bis heute und in alle Ewigkeit dankbar um diese Physiotherapie mit dem Schwimmbad. Da hat Boogie die beste Zeit drin gehabt. Da hat sie einfach eine Stunde lang komplett vergessen, dass sie nicht laufen kann, dass sie Schmerzen hat. Da haben wir richtig gute Stunden gehabt. Die bleiben mir in Erinnerung. Jetzt muss ich aufhören zu reden.
Oh Mann, guck mal. Ist schon so eine lange Zeit her und man merkt aber trotzdem noch, dass Boogie irgendwie immer noch einen großen, großen, großen Raum einnimmt. Aber auch gut, dass du das so noch empfindest. Guck mal, aus dem Kopf und aus dem Sinn.
Ich versuche eigentlich gar nicht über sie zu reden.
Ja, ich bin schuld, ich gebe es ja zu. Meine Frage war das ja im Grunde genommen. Aber ich wusste das gar nicht, dass das...
Nee, alles gut.
Das nächste Mal klammer ich Boogie doch vielleicht noch ein bisschen mehr aus.
Aber auch nicht, weil ich einfach gar nicht über sie rede, war ich auch jetzt nicht ganz, wusste ich jetzt auch nicht, wie schnell die Tränen fließen, aber es ist...
Immer noch da. Aber deine Botschaft ist angekommen und ich finde es gut. Vor allen Dingen der erste Satz, den du dazu gesagt hast, nämlich, ich habe gar nicht drüber nachgedacht, sondern es ist irgendwie völlig normal in unserem Rudel oder in unserer Familie, dass man sich da anpassen muss, logischerweise. Und ich glaube, das ist ein entscheidender Punkt, dass man nämlich ja, viele Dinge, wenn man mehrere Hunde hat, sowieso auch ad hoc entscheiden muss, weil man gar nicht die Zeit dafür hat, um ehrlich zu sein, da lange drüber nachzudenken, sondern muss seine Entscheidungen treffen, damit das Rudel funktioniert. Und ich glaube, das ist zum Beispiel auch was mir immer geholfen hat, nicht zu sehr über Dinge nachzudenken. Also natürlich mit der nötigen Sorgfalt, aber es gibt ja dann auch mal so, ertappt man sich ja auch bei, ne? Dann schmeißt man nochmal das Internet an und befragt Dr. Google oder man spricht nochmal mit jemandem und nochmal macht sich immer noch mehr Gedanken, anstatt eine Entscheidung zu fällen, die für einen passt in dem Moment. Und heißt nicht beratungsresistent zu sein, sondern heißt einfach nur, dass man sich vielleicht nicht zu tief immer und immer wieder dann da rein frigelt in solche Materien. Ja.
Ja, das hast du eigentlich sehr gut zusammengefasst.
Guck mal.
Dann die haben alten Hunde, die machen uns immer Kummer, ne?
Ja, die machen uns immer Kummer. Ich darf da auch nicht drüber nachdenken. Also natürlich war ich auch wieder in der Sorte, deshalb ja auch Abwägung, ne? Da schließt sich so ein bisschen der Kreis auch zum Hundemoment der Woche bei mir. Das hört nicht auf. Wir müssten immer und immer wieder überlegen und reinhören in den Hund, in uns, was ist gut und was ist richtig und wie viel können wir dem Hund zumuten. Das wird nicht aufhören. Ganz egal, ob du einen Hund hast oder ob du mehrere Hunde hast. Völlig wurscht.
Ach, ich sag dir, wir müssen irgendwie gucken, dass wir einfach Erinnerungen mit unseren Hunden machen. Das ist das, was ich nach so vielen Verlusten auf jeden Fall zusammenfassend, und ich denke, du wirst mir recht geben, sagen kann: Macht schöne Erinnerungen mit euren Hunden. Holt alles raus aus der Zeit, die ihr habt. Verschwendet sie nicht, verpasst das nicht. Gerade auf den letzten Metern. Holt echt richtig gute Erinnerungen noch raus, da habt ihr ganz lange von noch.
Bestes Schlusswort für heute. Ich danke dir sehr für diese Worte, für die Folge insgesamt. Eine spannende Folge gewesen, weil sie einfach so vielschichtig ist. Und wir hören uns nächsten Dienstag wieder mit einer frischen Folge. Und ich gucke mal, ob ich noch Taschentücher für dich habe.
Ich muss jetzt auf jeden Fall welche besorgen. Ich freue jetzt noch mal eine Runde für mich. So, ich wünsche euch eine schöne Woche. Bis nächste Woche, Mike.
Bis nächste Woche. Tschüss.
Tschüss.
Der will nicht nur spielen. Der Hunde-Podcast mit
Sarah Novak
und Mike Kleiss.